Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Koldorf. Guten Tag. An einem Tag, an dem die Zahlen der Corona-Betroffenen weiter steigen und die Furcht, dass das erneut auch den Kulturbereich hart treffen könnte, ebenfalls. Reduzierte Ticketvorverkauf in den Museen, Minimalbestuhlung in den Opern und Schauspielhäusern. Und Kinos, denen die Blockbuster fehlen. Gerade erst wurde zum zweiten Mal die Premiere des neuen James-Bond-Films »Keine Zeit zu sterben« verschoben aufs kommende Jahr, wenn hoffentlich alles wieder besser wird. Das Kalkül der Filmfirmen? Höhere Umsätze, wenn sich wieder mehr Menschen in die Kinos trauen. Den Produzenten und Verleihern mag das helfen, den Kinos dagegen schadet so etwas massiv und vielleicht bald sogar irreparabel, sagt dagegen der Hauptverband Deutscher Filmtheater HDF. Warum das so ist, das habe ich die HDF-Vorstandsvorsitzende Christine Berg gefragt.
Das ist relativ einfach zu beantworten. Die Filme sind so wichtig, weil sie sind große Publikumsmagneten. Fast jeder in Deutschland kennt James Bond. Und weiß, der Bond-Film kommt. Und so ein Film zieht natürlich selbst ganz viele Leute ins Kino und es schafft auch gleichzeitig wieder Kino ins Bewusstsein der Leute.
Aber es gibt ja auch kleine Kinos, Programmkinos, Arthouse-Kinos, in denen diese Blockbuster gar nicht laufen. Wirkt sich das auch auf die aus?
Auf jeden Fall wirkt es sich aus, weil man tatsächlich auch Leute begeistert, die sonst nicht so oft ins Kino gehen, die vielleicht alle 2 Jahre nur ins Kino gehen. Die kriegen das dann mit und gucken halt, was ist denn das Kino bei mir um die Ecke, sehen womöglich, dass es da ein kleines Kino gibt, sagen, ach Mensch, das finde ich viel schöner, da gehe ich doch mal rein. Und wenn man dann wieder rausgeht und einen schönen Abend hatte, dann wird man schnell zum Wiederholungstäter.
Sie bedanken sich in einer Pressemitteilung ganz ausdrücklich bei einigen Filmfirmen, die sich da offenbar anders zu verhalten scheinen.
Es gibt bestimmte Filmverleiher, dazu gehört die Konstantin, die Warner, aber auch Wild Bunch oder Studio Canal, vor allem Deutsche, die tatsächlich europäischen Content rausholt und ins Kino bringt und uns da wirklich zur Seite steht. Also Tenet ist so ein bisschen das Flaggschiff gewesen. Das war ja Warner, wo Christopher Nolan sich wohl auch hingestellt hat und gesagt hat, ich will, dass mein Film unbedingt ins Kino kommt. Das hat sich auch bewährt. Dieser Film wird 1,5 Millionen Besucher machen. Nicht jeder Christopher Nolan-Film hat so viele Besucher gemacht. Und was natürlich klasse ist, wenn wir dann unsere eigenen Produktionen wie Contra, der neue Sönke-Wortmann-Film oder jetzt Jim Knopf oder, also ich könnte da wirklich noch so ein paar aufzählen, wenn da Verleiher sagen, wir sind mutig, wir machen das, wir gehen da hoch ins Risiko, weil wir wissen eben auch nicht, ob nicht vielleicht in 2 Wochen wieder ein Lockdown stattfindet oder womöglich immer noch nur 25% der Kapazität zur Verfügung gestellt werden kann bei den Kinos. Aber sie tun's, weil sie alle an eins glauben, und zwar an das Kino. Und das ist toll und ich finde, da muss man sich auch mal bedanken.
Heißt das denn umgekehrt, Frau Berg, dass bei den Firmen, die sich nicht so solidarisch verhalten, vielleicht auch das Kalkül dahinter stecken könnte, irgendwann brauchen wir die Kinos vielleicht sowieso nicht mehr. Irgendwann funktioniert alles über Streaming.
Nee, ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich rede jetzt mal über Mulan. Zahlen werden ja nicht bekannt gegeben, aber man hört ja überall, das ist ja in der Presse, dass Mulan weit hinter den Erwartungen im Streamingdienst, also bei Disney Plus, hinterherhinkt. Mhm. Jetzt kommt auch noch Soul, der geht ja auch direkt in den Streamingdienst bei Disney. Da sind wir wirklich gespannt. Aber wir glauben weiterhin daran, dass Kino ist das Zugpferd. Das heißt, man darf hier immer nicht vergessen, wir haben hier insgesamt eine Filmbranche, die in sich verzahnt ist. Das bedeutet, wenn jemand streamt oder wenn er es im Fernsehen bringt, ob jetzt Privatfernsehen oder öffentlich-rechtlich, die profitieren immer alle davon, wenn ein Film im Kino gut gelaufen ist. Weil Kino veredelt da immer. Kino ist so der Vorreiter. Und wenn es im Kino gut lief, dann haben sie noch mal mehr Leute im Streamingdienst und mehr Leute im Fernsehen. Zu glauben, dass gerade diese großen Filme tatsächlich die große Leinwand nicht brauchen, weil es guckt ja keiner mehr im Kino, das ist ein Irrglaube. Die Welt ändert sich. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, wenn der Lockdown alles vorbei ist, ist alles wieder so, wie es vorher war. Nein, es gibt schon auch Veränderungen, das sehen wir auch. Aber zu glauben, dass einer von den Playern, Fernsehen, lineares Fernsehen, Streamingdienste oder Kino, ganz aussterben wird, das glaube ich Überhaupt nicht. Und deshalb stehen wir sehr klar auf dem Standpunkt, auch die Großen werden irgendwann wieder ihre Filme ins Kino bringen müssen, weil es einfach mehr Geld bringt und vor allen Dingen Renommee ist.
Und weil das Popcorn dort natürlich viel besser schmeckt. Christine Berg war das, die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbands Deutscher Filmtheater. An deutschen Theatern haben zurzeit kleinbesetzte Kammermusik- und kammerspielartige Werke Hochkonjunktur und an den Opernhäusern auch. Schönbergs Pierrot Lunaire steht in dieser Saison zum Beispiel wenigstens an 3 Häusern, Poulains Voix humaine immerhin an 5 Häusern auf den Spielplänen. In Hamburg an der Staatsoper werden nun beide Repertoireklassiker im Doppelpack geboten. Schließlich setzen sie sich auf unterschiedliche Weise beide mit den Themenfeldern Sprache, Einsamkeit und Kommunikation auseinander. Bei Schönberg lieferte der junge Videokünstler Louis August Craven eine filmische Interpretation. Bei Poulenc führte der Hamburger Intendant Georges Delnon Regie. Elisabeth Richter über einen ereignisreichen Abend.
Finstere, schwarze Riesenfalter töteten der Sonne.
Eine Poesie voller Bilder und Rätsel. Eine Musik, die den Zauber der assoziationstrunkenen Sprache reflektiert und Raum für die eigenen Gedanken gibt. Arnold Schönbergs Vertonung der Gedichte von Albert Giraud ist schlicht kongenial, farbig, schillernd, geheimnisvoll, offen. Einige Künstler haben sich Pierrot Lunaire filmisch genähert und spannende Lösungen gefunden. Zuletzt der kanadische Filmemacher Bruce LaBruce 2014, der recht realistisch das Schillernde des Stoffes in Transsexualität des Titelhelden übersetzt. Anders in der Hamburger Neuproduktion. Hier hat der 26-jährige Videokünstler Louis August Craven einen Animationsfilm erdacht. Aber auch er zeigt Pierrot als genderoffen, als androgynen Typ, der einsam und traumatisiert durch eine kühl futuristische Ästhetik starkst. Hochhäuser und Autobahnlabyrinthe, Wald, Wiese und See, aber auch mal eine Packeislandschaft.
Einen Schädelbohrer. Darauf stopft er.
Nur gelegentlich stören bei Louis August Craven plakativ den Text doppelnde Passagen, wenn ein Riesenfalter auftaucht oder sich Insektenschwärme ameisenartig tummeln. Ansonsten rätselt man verzweifelt, welche Geschichte der Jungfilmer erzählen will. Mondlandschaften, Ährenfelder, Explosionen, Autofahrten, soll es um die Zerstörung der Natur gehen? Traurig ist der Protagonist offensichtlich. Zwar hat er ein statisches Gesicht, das niemals Regungen zeigt, aber seine Augen haben rote, am Ende schwarze Flecken. Auch wird er, wie Pierrot, älter. Er bekommt Falten. Am Schluss, bei Pierrots Bootsfahrt gen Süden ins heimatliche Bergamo, taucht als Special Guest plötzlich Arnold Schönberg auf. Hier fehlt eine Linie. Musik und Szene laufen nebeneinander her.
Pierrot mit wechselndem Antlitz steht sinnend.
Die Rolle der Frau, die Schönberg Pierrots Geschichte zwischen Sprechen und Singen erzählen lässt, ist in Hamburg auf 3 Frauen aufgeteilt. Sie stehen, ohne in die Szene einzugreifen, am Rand. Jede übernimmt 7 Gedichte. Am überzeugendsten und klarsten in der Diktion vermittelt dies Nicole Chevalier im mittleren Teil, der um den Tod kreist. Beeindruckend präzise und facettenreich, aber auch im ersten Teil die 80-jährige Anja Silja, deren Stimme natürlich nicht mehr die Präsenz und Kraft ihrer jüngeren Kolleginnen haben kann. Zwischen Fantasie, Traum und Wirklichkeit changiert auch Francis Poulencs Monooper La Voix humaine, die menschliche Stimme von 1959, aber musikalisch und inhaltlich ganz anders. Eine Frau ist von ihrem Partner verlassen worden, am Telefon versucht sie, die Beziehung zu retten. Doch existiert der niemals zu hörende Gesprächspartner wirklich? Der Text von Jean Cocteau war 1930 visionär, das Thema virtuelle Kommunikation ist heute aktueller denn je. Schonungslos bitter zeigt Intendant Georges Delnon in seiner Regie die Einsamkeit und Verzweiflung der Frau. Sie ist ein psychisches Wrack. Gleich zu Beginn erschießt sie ihren Hund und wechselt im Verlauf immer wieder ihre Garderobe, um im neuen Gewand vielleicht einen Ausweg zu finden. Kerstin Avemo spielt und singt virtuos. Sie verstrickt sich immer mehr in ihren Fantasien und findet letztlich auch nicht aus dem Wirrwarr von Kleidern, Telefonschnüren und Hundekette heraus. Kent Nagano leuchtete am Pult des Philharmonischen Staatsorchesters Poulencs zum Teil filmmusikalisch-deskriptive Musik sehr facettenreich aus. Dabei vermittelten sich Poulencs recht opulente Klänge genauso eindrücklich wie die schillernde Poesie und traumartige Atmosphäre in Schönbergs mit nur 7 Musikern besetztem Pierrolinaire.
Musik im Doppelpack, Elisabeth Richter berichtete. Und damit zu einem ganz anderen Thema. Es gab Zeiten, und die sind noch gar nicht so lange her, da war die Beschäftigung mit den sogenannten Heimatvertriebenen eine hochpolitische Angelegenheit. Funktionäre forderten vor allem die Rückgabe jener einst deutschen Gebiete, die nach 1945 an andere Staaten gefallen waren. Grenzen wurden lange nicht anerkannt. Von Revanchismus war umgekehrt die Rede. Nun ist heute für eine dieser Gruppen, die sogenannten Sudetendeutschen, die einst in Böhmen, Mähren und Teilen von Schlesien gelebt haben, in München ein eigenes Museum eröffnet worden. Mit prominenten Gästen, Kulturstaatsministerin Monika Grütters und der bayerische Ministerpräsident mit Kanzlerambitionen Markus Söder waren dabei. Und unser Landeskorrespondent Michael Watzke, ihn habe ich gefragt, ob denn heute auch die Politik im Vordergrund stand oder die Kultur dieser Volksgruppe.
Nein, es ging mehr um die Kultur in all ihren Ausprägungen. Beispielsweise, wenn man in das Museum reinkommt, dann wird man gleich von einer sogenannten Klangdusche begrüßt. Eine Klangdusche aus den Stimmen und Sprachen des Sudetenlandes. Das klang dann so.
Freilich, das ist schon lang her, aber da kann ich mich noch gut erinnern, wie man sich ein Junge war.
Nee, was ist denn auf deinen Acker hier gegangen? Nee, sah doch gar mal an, die Wirtschaft. Nein, ihr elenden Hundsviecher. Nein, das Kind der Glauben sind die Luder.
So klang das Sudetenland. Das sind Sprachen oder Dialekte, die aussterben, weil die, die das noch gesprochen haben, nicht mehr leben oder schon sehr, sehr alt sind. Eva Haupt, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Museumsteam, hat mir dazu gesagt.
Das sind verschiedene Dialekte aus den Sudetenregionen. Und wir haben das installiert, um klarzumachen, es gibt keine sudetendeutsche Sprache. Und das Sudetenland war auch kein einheitliches regionales Gebiet, sondern es waren einzelne Regionen, vor allem in den Randgebieten von Böhmen, Mähren, Sudeten, Schlesien. Deswegen gibt es auch verschiedene Dialekte.
Und dass das Sudetenland kein einheitliches Gebiet war, das hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass dieses Sudetendeutsche Museum erst jetzt gebaut wurde. Denn es gab so ein bisschen eine Kirchturmpolitik. Die Sudetendeutschen haben vor allem regional gedacht in ihren kleinen Dörfern. Das haben sie auch nach der Vertreibung wachgehalten. Und so ein Museum an einem Ort in München, darauf konnte man sich lange nicht einigen, aber jetzt steht es.
Wir reden, Herr Watzke, nicht über einige 10.000, wir reden über 800.000 Menschen, die nach Kriegsende zum Teil blutig vertrieben worden sind. Weitere 2,3 Millionen Menschen verloren dann später durch Aussiedlung ihrer Heimat. Sie haben gerade ein paar Beispiele genannt, wie man die Erinnerungen an diese Heimat im Museum wachhält, über Sprache natürlich, über Zeugnisse. Was sonst? Gibt es auch Gegenstände?
Ja, das ist der Gartenzwerg, der im Sudetenland erfunden wurde. Das ist ein Motorrad mit 3 Sitzen, angeblich das größte oder längste Motorrad der Welt. Es gab viel Technologie im Sudetenland. Auch Ferdinand Porsche beispielsweise ist Sudetendeutscher. Monika Grütters, die Kulturstaatsministerin, die extra aus Berlin gekommen war, weil der Bund ja einen großen Teil des Geldes für das Museum mitgezahlt hat, die findet dieses Museumskonzept über persönliche Gegenstände sehr gut. Hat sie gesagt.
Wir diskutieren das zurzeit sehr bei der Verfertigung der Dauerausstellung der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin. Und ich finde es ganz toll, dass Sie eben diesen persönlichen Erinnerungsstücken hier Raum gegeben haben, die Mitglieder der Sudetendeutschen Landsmannschaft gespendet haben. Das ist meines Erachtens ein enormer Gewinn.
Man muss allerdings sagen, das Museum erschöpft sich nicht in persönlichen Artefakten oder Dingen zum Anfassen oder Anschauen. Es ist tatsächlich ein modernes Museumskonzept in 5 Stockwerken, das eine Geschichte erzählt.
Und das 64. Museum in München, wird es denn genug mit Publikum anziehen und auch Publikum, das keinen unmittelbar direkten Bezug hat?
Ja, das wird schwierig. Also ganz ehrlich, es gibt so viel Konkurrenz in München. Warum sollten Schulklassen in Zukunft in ein sudetendeutsches Museum gehen, wenn sie auch ins NS-Dokumentationszentrum oder in Kunstmuseen oder in viele andere historische Museen gehen könnten? Das wird ein sehr, sehr harter Kampf. Die Sudetendeutschen, die Alten, die jetzt so 80, 90 Jahre alt sind, die werden versuchen, wenn sie es noch können und die vielen Stufen im Museum noch meistern können, dann werden sie dort hingehen. Aber wer kommt dann? Das ist eine große Herausforderung. Der Dichter Rilke oder der Komponist Mahler, alles Sudetendeutsche. Aber reicht das wirklich für ein Publikum in der Museumsstadt München?
Ja, und die andere Frage, Herr Watzke, jetzt müssen wir zum Schluss doch nochmal politisch werden. Gibt es Reaktionen aus Tschechien?
Also es waren heute keine tschechischen Vertreter da, aber das ist wohl Corona geschuldet, denn die Corona-Lage in Tschechien und auch in München ist ja sehr schwierig. Aber es gibt tschechische Mitarbeiter, hat mir Eva Haupt vom wissenschaftlichen Team gesagt.
Also wir arbeiten wirklich sehr eng mit tschechischen Wissenschaftlern und tschechischen Einrichtungen zusammen. Wir haben zum Beispiel Leihgaben auch aus tschechischen Museen und in unserem wissenschaftlichen Beirat sind auch tschechische Wissenschaftler vertreten.
Es soll übrigens demnächst auch eine sudetendeutsche Ausstellung in Tschechien geben, da arbeiten deutsche Wissenschaftler mit. Die Politik in Tschechien hält sich zurück, sie bejubelt dieses sudetendeutsche Museum nicht, aber sie schießt auch nicht quer.
Die Zeiten ändern sich. Unser Landeskorrespondent Michael Watzke war das über das neue sudetendeutsche Museum in München. Vielen Dank. Die Philosophin, Bürgerrechtlerin, Genderaktivistin Angela Davis war in der DDR eine lebende Legende. Das lag auch daran, dass die Woman of Color in ihrer Heimat, den USA, als Kommunistin verfolgt wurde und dass sie nach einem missglückten Befreiungsversuch für ein Mitglied der Black Panther Party, für die sie die Waffe besorgt haben sollte, auf der Liste der 10 meistgesuchten Verbrecher der USA stand. Nach ihrer Verhaftung drohte der damals 26-Jährigen die Todesstrafe wegen angeblicher Unterstützung des Terrorismus. Das wiederum führte zu einer riesigen Solidaritätsaktion in der DDR und die ist jetzt ein Thema in einer Ausstellung in Dresden, wie auch der Punkt, dass Kritik an der Unfreiheit der Menschen in Osteuropa für die heute 76-jährige Davis kaum ein Thema war. Nathalie Kreis hat 1 Million Rosen für Angela Davis gesehen und mit der Leiterin der Kunstsammlung im Albertinum, mit Silke Wagner, gesprochen.
Naja, Angela Davis war Kommunistin. Als solche empfand man sie als Verbündete. Sie war natürlich viel mehr. Sie war Feministin. Aber als Kommunistin war sie inhaftiert. Und da hat sich die östliche Welt solidarisiert, die DDR insbesondere engagiert, hat diese große Kampagne ins Leben gerufen. 1 Million Rosen für Angela Davis, an der wirklich unglaublich viele Kinder, Jugendliche, Arbeiter beteiligt waren und eben Postkarten mit einer Rose zur Befreiung von Angela Davis in die USA sandten.
Diese beispiellose Mail-Aktion hat gemeinsam mit internationalen Protesten gegen Davis' Inhaftierung zu ihrem Freispruch geführt.
Und diese Zuschriften, auch Briefe sind darunter, hat Kathleen Reinhardt zum Teil in den Archiven auch ausfindig machen können. Sie sind, sie sagt, wie ein Gedicht eigentlich verteilt in der Ausstellung.
Dieser Moment der Solidarität ist, so sagt Davis in einer Videoinstallation von Angela Freire, das eigentlich Wichtige, nicht ihre Person. Doch zu dieser Zeit war sie bereits eine schillernde Ikone, eine Führerin der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, des Black Feminism und der aufkommenden Genderdebatten. Die Kuratorin Kathleen Reinhardt hat dafür gesorgt, dass es keine nostalgische Ausstellung geworden ist. Die Ausstellungsmacherinnen spannen den Bogen zu den aktuellen Ereignissen in Deutschland, in Europa und in den USA mit der Black Lives Matter-Bewegung, in die Angela Davis immer noch involviert ist.
Natürlich wurde in dieser Propagandamaschinerie Angela Davis auch instrumentalisiert. Und die Anliegen, die natürlich mit ihr als Philosophin weiterhin verbunden sind, die wurden ein bisschen vergessen.
Der Kult um Angela Davis sowie die historische Darstellung in der DDR bilden den Kern der Ausstellung. Das ist aber nur ein Aspekt, auf den sich die Kunstwerke beziehen. Zu sehen ist sowohl Kunst aus der DDR wie Porträts der Aktivistin von Willi Sitte aus den 1970er Jahren. Vor allem aber sind zeitgenössische Positionen ausgestellt, die sich differenzierter mit dem Thema Rassismus, politische Gefangenschaft und Unterdrückung kritischer Stimmen heute befassen. Beispielsweise eine Fotoinstallation von Nassan Tour, Bautzener Straße von 2009, in der er in einem klaustrophobisch engen Kubus Fotos von Zellentüren aufreiht.
Also zum Beispiel ein Projekt von Hassan Khan, was sich als Infiltration eigentlich in Medien, Social Media, aber auch auf unseren Eintrittskarten dann zeigen wird. Und da geht es doch auch ganz stark ums Eingemachte, also auch um uns selbst, unsere eigenen Strukturen. Was ist eigentlich intern auch noch zu tun, was Antirassismus angeht?
Wichtig erscheint eine Arbeit der Israelin Yael Batana, die in reliefartig verfremdeten Videobildern Protestszenen von israelischen und palästinensischen DemonstrantInnen an der Grenzmauer zeigt. Eine Arbeit, die auf ein Thema verweist, für das Angela Davis häufig kritisiert wird, weil sie sich für die palästinensische Befreiungsbewegung engagiert.
Das ist natürlich eine sehr komplexe Diskussion, möchte ich mal sagen. Was in der Ausstellung auch nochmal eben an verschiedenen Stellen aufscheint, ist auch nochmal diese historische Dimension, die sehr viele auch dabei vergessen. Also afroamerikanische Freiheitskämpfer haben sich wirklich schon sehr lange eben mit anderen Freiheitskämpfen verbündet und verbrüdert und das zusammengedacht. Angela Davis steht eben wirklich auch dafür, diese internationale Komponente auch nochmal hier hineinzubringen.
Die Aktivistin und Philosophin Angela Davis wird auch nach ihrer eigenen Position in den unterschiedlichen historischen Situationen in einem Interviewfilm gefragt. Auf der Höhe ihres Ruhms in der DDR spricht sie vor großem Publikum und in hervorragendem Deutsch, aber verliert kein Wort zur Situation der damaligen politischen Gefangenen, den Dissidenten in der DDR. Die Ausstellung wirft Fragen auf, die aktueller sind denn je.
Und diese Ausstellung, die Nathalie Kreitz gesehen hat, heißt 1 Million Rosen für Angela Davis, Entschuldigung, ist zu sehen in Dresden. Michael Köhler ist im Studio mit den Kulturmeldungen von heute.
Nicht ganz so volle Gänge, das wäre ja schön, aber jetzt sind es noch nicht mal mehr leere Gänge. Die Frankfurter Buchmesse findet nämlich komplett ohne Publikum statt. Angesichts steigender Infektionszahlen in Frankfurt am Main und bundesweit haben die Verantwortlichen beschlossen, das Programm in der Frankfurter Festhalle nur mit den beteiligten ModeratorInnen und AutorInnen durchzuführen. Das entschied die Buchmessenleitung heute. Das gilt auch für die morgige Eröffnungsfeier, zu der sich 250 geladene Gäste angemeldet hatten. Sie wird nun nur im Internet übertragen. Rücksicht auf die Gesundheit der Gäste und die Risikominimierung seien die Gründe gewesen, die Hallen nicht für das Publikum zu öffnen. Wir hoffen aber, mit dem Livestream viele ZuschauerInnen zu erreichen. Das sagt Jürgen Boos hoffnungsvoll, der Direktor der Frankfurter Buchmesse. Die Ausstellung Hotel Beethoven Connecting People, Sounds and Ideas ist das größte Kulturprojekt im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, das morgen in Brüssel eröffnet wird. Im Mittelpunkt steht Ludwig van Beethoven, dessen 250. Geburtstag in diesem Jahr groß gefeiert wird, oder besser gesagt groß gefeiert werden sollte. Anders als in der Jubiläumsschau der Bonner Bundeskunsthalle geht es in Brüssel um die Wirkung des Komponisten als grenzüberschreitendes Phänomen. Die Reihe der Restitution von Kulturgut setzt sich fort. Das Ethnologische Museum in Berlin hat 2 mumifizierte Köpfe an Neuseeland zurückgegeben. Mit einer Zeremonie und Gebeten wurde heute die Heimreise vorbereitet. Kulturstaatsministerin Grütters sprach von einem weiteren wichtigen Zeichen der Versöhnung an die vom Kolonialismus betroffenen Gesellschaften. Die tätowierten Maori-Männerköpfe waren im 19. Jahrhundert begehrte Sammlerobjekte. Sie sollen nun nach Neuseeland gebracht werden. Wir lernen ständig dazu durch unsere eigene Provenienzforschung, aber gerade auch durch solchen Austausch. Das sagte Hermann Parzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Und so weiter. Wir werden alles daran setzen, diesen Weg weiter zu beschreiten, um historisches Unrecht wieder gut zu machen. Kinobesucher haben den James-Bond-Vorspann mit ihrer vergoldeten Haut gesehen und in Erinnerung. Die britische Schauspielerin Margaret Nolan, die durch die ersten Minuten dieses Films Goldfinger in aller Welt bekannt wurde, ist tot. Das berichten britische Medien unter Berufung auf Nolans Sohn Oscar Deakes. Sie starb demnach bereits am 5. Oktober im Alter von 76 Jahren. Und noch rasch eine letzte Personalie. Die Deutsche Oper Berlin teilt uns freudig mit, dass Generalmusikdirektor Donald Runicles von Queen Elizabeth II. In den Adelsstand erhoben worden ist. Damit würde ich die Queen die Verdienste, die sich Sir Donald um das internationale Musikleben erworben hat.
Wir gratulieren. Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann kommt Marina Schweizer mit den Informationen am Abend. 2 Themen bei ihr, die anhaltende Debatte um die neuen Corona-Maßnahmen und die EU-Außenministerinnen bringen Sanktionen gegen Russland auf den Weg. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.